Unser großer Herr und unser Gott Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du uns bis hierhin geführt hast. Und so beten wir auch um deine Führung durch diese Predigt, Herr, im Reden und im Hören und auch in unserem Leben danach, Herr, dass das, was wir hören, Anklang findet in unserem Leben, Herr, dass wir wirklich bereit sind, das zu tun, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Ein Fußballtrainer trainiert seine Mannschaft. Er hat einen Plan für seine Mannschaft. Er sieht das Große und Ganze. Ja, er weiß, er muss jetzt in der Bundesliga einige Spiele im ganzen Jahr schaffen. Er sieht die einzelnen Wochenenden und auch unter der Woche, wo er Spiele hat. Er kennt seine einzelnen Spieler, er kennt ihre Positionen. Ein Trainer kennt auch im Normalfall die Spielerberater, die den Spielern mal gute, mal schlechte Ratschläge geben. Er kennt die Ersatzspieler, die den Mannschaftskameraden sogar das Wasser bringen. Er kennt die, die gewissermaßen auf dem Abstellgleis stehen, und er befördert sie in Schlüsselpositionen, trotz mancher Widersprüche. Er kennt die Spielzüge, die er selbst eintrainiert, er fordert und fördert seine Leute, dass sie besser werden, dass sie aber auch an ihrem Charakter reifen, dass ihr Vertrauen in ihn selbst, in den Trainer, mehr und mehr geweckt wird. Er freut sich über weise Ideen, wenn sie eingebracht werden, die ganz in seinem Plan stehen. Und am Ende dient alles dazu, ein Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist das Ziel. Und bei Gott ist es nicht anders. Auch wenn Beispiele irgendwo immer hinten, natürlich, aber Gott hat die ganze Erdenmannschaft im Blick. Er hat einen Plan für sie und er sieht auch das Große und Ganze. Er sieht alle Details und weiß, wie alle Details dazu dienen, sein Ziel zu erreichen. Er hat den großen Masterplan, den Plan A für diese Welt. Er hat jeden im Blick, er kennt jede Situation und ihren Ausweg. Und am Ende dient alles dazu, dass sein Meisterplan zur Erfüllung geht. Das ist sein großes Ziel. Und in unserem heutigen Bibeltext in 1. Mose 41 wird es wieder einmal um die Führung Gottes gehen. Wir werden sehen, wie er die Fäden der Weltgeschichte zieht und mehr zusammenwebt, wie er die menschlichen Schicksale zusammenführt und sein Plan mehr und mehr erfüllt wird. Josef, die Brüder, Potiphar, Träume zweier Oberster, die er im Gefängnis deutet und nun auch der Pharao. All das führt zu Gottes Ziel. Schlagt mir die Bibel auf, wir lesen gemeinsam Gottes Wort, 1. Mose 41. Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao. Und siehe, er stand am Strom, und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe herauf, schön von Aussehen, fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch. Und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die sieben Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao, und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, sieben Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, sieben Ähren, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die sieben fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe, und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Da redete der Oberste der Mundschenke dem Pharao an: Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht, und ich und er, und wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume, jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Da redete der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stromes, und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, fett am Fleisch, schön von Gestalt, und sie weideten im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr, sehr hässlich und von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten noch nie so hässliche Kühe gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe. Und als sie in ihrem Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihrem Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie am Anfang. Und ich erwachte. Dann sah ich einen zweiten Traum, und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, voll und schön. Und siehe, 7 Ähren, dürr, mager und vom Ostwind versengt, sprosten nach ihnen auf, und die mageren Ähren verschlangen die 7 schönen Ähren. Ich habe es den Wahrsagerpriestern gesagt, aber es gibt keinen, der mir das erklärt. Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er zu tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren, sie sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre, so auch die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein. Die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach. Denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den 5. vom Land Ägypten erhebe, in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Worte unseres lebendigen Gottes. Das ist ein langer Text, das weiß ich sehr wohl. Lass die Bibeln aufgeschlagen, ich werde immer wieder darauf referenzieren, wo wir uns befinden, und wir werden uns da durcharbeiten. Und wie schon angekündigt, soll das Thema heute sein: Gottes Führung kommt ans Ziel. Das haben wir immer wieder in der Josef-Geschichte gesehen, das ist einer dieser großen Begriffe, die Gottes Führung bei Josef. Und wir werden es sehen, aufgrund göttlicher Souveränität, wenn wir uns die Träume ansehen, Gott schenkt das. Gott hat den Plan, Gott will es, was er dort dem Pharao zeigt. Und wir werden sehen, dass Gott und seine Führung ans Ziel kommen, trotz dieser menschlichen Beschaffenheit. Das haben wir schon bei Josefs Träumen benannt. Und wir werden hier von Unruhe, Unvermögen und Untreue etwas lesen. Und aber auch von Josefs Gottesfurcht und Weisheit. Und somit ist das Ziel heute, dass wir ein Stück weit mehr diese wunderbare Führung Gottes erleben. Dass du sie in deinem Leben sehen kannst und weißt, ja, ich kann mich ganz auf Gott verlassen. Gott ist es, der in seiner Weisheit, in seiner Liebe und in seiner Macht einen Plan hat und ihn auch ausführt. Der die Geschicke dieser Welt und auch dein Geschick lenkt. Und ich wünsche mir, dass wir heute ein Stück weit mehr dahin kommen, zu sagen, ja, diesem Gott möchte ich mehr und mehr vertrauen. Und ich denke, das beabsichtigt auch dieser Bibeltext für das Volk Israel. Ja, die stehen kurz vor dem Einzug ins gelobte Land und sie bekommen diese Bücher und sie merken, wow, Gott greift ein. Gott ist es, der sie hier ermuntert mit dieser Geschichte, der ihnen zeigt, so waren die Anfänge, so ist das alles mit Ägypten passiert und Gott kennt den Ausweg. Er zieht die ganzen Fäden im Hintergrund und alles führt wunderbar zusammen. Gottes Führung funktioniert. Schritt für Schritt marschiert es vorwärts. Gott kommt an sein Ziel. Mit Josef, mit seinem Volk und auch mit dir. Und so haben wir gesehen in der ganzen Geschichte, wie der Lieblingssohn Josef durch seine Träume eigentlich bei den Brüdern ja sehr in Hass geraten ist, wie er in die Zisterne geworfen wurde, wie er verkauft und versklavt wurde, wie er aber gehorsam und treu war im Haus von Potiphar. Gott schenkte ihm Gelingen, er durfte dort alles leiten, wie auch später im Gefängnis, als der Lieblingssklave Potiphars dort landete. Er wurde geläutert und nun kommt er zu dem höchsten Mann in ganz Ägypten, zum Pharao. Der Trainer ist im Großen und Ganzen absolut souverän, was sein Training betrifft, seine Aufstellung, seine Taktik. Gott ist nicht nur im Großen und Ganzen souverän, er ist souverän. Die Führung dieser Welt wird ans Ziel gelangen, so wie Gott es sich erdacht hat. Und das ist nicht einfach planlos oder kalt, nein. Er hat es in seiner Weisheit erdacht. Er hat sich einen Plan in Liebe erschaffen für jeden Menschen und sieht, dass dieser Plan weitergeht und handelt dafür. Er hat die Macht dazu, es umzusetzen. Und das, wenn wir uns unter dem ersten Punkt ein wenig anschauen, wie das in seiner Souveränität gelingt. Und hier sehen wir schon ein Stück weit von diesen Träumen. Diese Träume, die der Pharao hat. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Über Träume hat Jörg ja letzte Woche noch mal einiges berichtet, wie wir heute auch damit umgehen sollten. Und nun, damals war es anders. Sie hatten einfach keine Bibel. Gott hat auf diese Art und Weise auch im ersten Buch Mose häufiger zu Menschen gesprochen. Es geschah am Ende, nach 2 Jahren, also zwischen Kapitel 40 und 41, sind 2 Jahre vergangen. In dieser Zeit übrigens nebenbei ist Isaak gestorben. Den haben wir eigentlich schon in 1. Mose 35 mit begraben, aber hebräisch-chronologisch war das dort korrekt. Jetzt in dieser Zeit stirbt Isaak, der Großvater von Josef. Und wir sehen, bei Josef geht es hier nicht weiter. Für ihn bedeutet es 2 Jahre Stillstand. Aber wer schenkt diese Träume? Es ist Gott. Gott bringt hier nun weitere Steine ins Rollen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt in Gottes Augen gekommen. Und Josef musste bewährt werden, um vor dem größten Mann von Ägypten zu kommen. Und so sehen wir diese Träume, dieser erste Traum. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte und sogar auch die Deutung, vielleicht aus der Sonntagsschule noch. Wir kennen das. Aber wir gehen sie kurz durch, wie der Pharao da an diesem Fluss steht, an dem Strom, am Nil und wie er dort etwas sieht. Und zwar, dass 7 Kühe aus diesem Strom, aus dem Nil hervorkommen, schön von Aussehen, fett an Fleisch, also wohlgenährt. Und sie weiden dann im Riedgras, also dieses sehr saftige, grüne Randgras an Flüssen und Seen. Und aus dem Strom steigen dann weitere 7 Kühe rauf. Es sind andere Kühe. Sehr hässlich von Aussehen und der Pharao beschreibt das ja in Vers 19 dann auch. Ich habe im ganzen Land Ägypten noch nie so hässliche Kühe gesehen wie diese. Ja, also muss schon sehr eindrücklich gewesen sein, sehr mager am Fleisch, sehr dürr und sie stellen sich neben die anderen Kühe und in Vers 4 wird dann betont, wie diese mageren Kühe die fetten Kühe einfach aufessen. Und diese Seltsamkeit, die der Pharao hier entdeckt, macht er auch in Vers 21 deutlich. Als sie in den Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon. Ihr Aussehen war so hässlich wie am Anfang. Also die sind nicht dicker geworden, obwohl sie dicke Kühe gegessen haben. Sehr seltsam. Und auch der zweite Traum hat einige seltsame Sachen. Ja? Wenn wir uns das anschauen, er träumte wieder in Vers 5. Es ist inhaltlich gesehen ein anderer Traum, aber vom Thema her exakt dasselbe, was Josef von später deutlich macht. Und dieses Mal sieht der Pharao in seinem Traum 7 Ähren. Ja, das sind Ähren. Und ich bin kein Botaniker, aber ich hatte mich gestern kurz eingelesen. Ich kann mich da gerne korrigieren, aber im Normalfall ist es nicht so, dass 7 Ähren an einem Halm wachsen. Ja, wir kennen das eigentlich so links hier, da kommt eine Ähre am Ende eines Halms raus. Aber irgendwie war es so, wie auf der rechten Seite, vielleicht ist es auch ein anderes Gewächs, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen da 7 Ähren an einem Strauch raus. Und das ist sehr ungewöhnlich. Es wird extra betont, bei mir ist das kursiv geschrieben, an einem Halm. Der Pharao denkt, was ist das? Ja. Nun, sie waren schön und voll und fett, gut. Und Vers 6 spricht dann von anderen Ähren. Die waren, wie man hier auf dem rechten Bild links sieht, sehr mager, sehr dürr, sehr leer und vom Ostwind versenkt. Und dann passiert etwas ganz Ähnliches. Sie werden aufgegessen, aufgefressen, verschlungen von den dürren Ähren, diese dicken. Und dann erwachte der Pharao. Und siehe, es war nur ein Traum. Er hatte nur geträumt, vielleicht erstmal eine Erleichterung. Aber er merkte nach und nach, auch noch am Morgen, das muss was mit meinem Leben zu tun haben. Es muss etwas mit dem zu tun haben, was ich hier mache, mit meiner Herrschaft. Und das schauen wir uns gleich beim zweiten Punkt an und fragen uns jetzt zuvor, wie diese souveräne Führung Gottes nicht nur hier, sondern auch in unserem Leben greift. Und was ich hiermit jetzt noch erreichen möchte, ist, dass Gott groß wird. Dass du und ich, dass wir eine hohe Sicht von Gott bekommen, wer dieser Gott ist. Und dass wir ähnlich wie Josef, weil der hatte eine hohe Sicht von Gott, in die Gottesfurcht getrieben werden. Ja, wir können uns fürchten vor Gott oder vor anderen Dingen. Vor Menschen, vor Tieren, vor Nöten, vor Plänen. Wichtig ist die Furcht vor Gott. Und das macht Josef uns dann später noch deutlich, aber ich möchte hier zeigen, wie groß, wie herrlich, wie majestätisch Gott ist. Gottes Führung kommt an sein Ziel und wir müssen uns nochmal Gottes Ziel vor Augen führen. Schlagen wir 1. Mose 50, Vers 20 auf. Da beschreibt Josef rückblickend das Ziel, was Gott mit dem Allen verfolgt hat. Und da war das Ziel mit der Welt und mit der Heilsgeschichte noch lange nicht zu Ende, aber hier erstmal das große Ziel, was Josef so erkennen konnte in diesem ganzen Geschehen über die letzten 14 Kapitel. 1. Mose 50, Vers 20, ihr zwar, sagt er zu seinen Brüdern, hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist. Und jetzt kommt's, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das ist Gottes großes Ziel, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Welch Tiefe des Reichtums und der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und Wege, sagt Paulus uns in Römer 11. Hätte Gott die Hungersnot verhindern können? Ja, Gott ist Gott. Er hätte das gewiss tun können. Das hätte Josef und seinen Brüdern Jakob viel Leid erspart, aber wie wären sie dann nach Ägypten gekommen, möge man dann fragen. Und nun, was wollten sie in Ägypten? Gott hat vorher angekündigt, dass sie in Ägypten sein werden und 400 Jahre Knechtschaft dort erleben werden. 1. Mose 15, Vers 13. Also musste das irgendwie geschehen, aber warum Ägypten, warum nicht woanders? Man kann sehr viele Fragen stellen, wenn man so denkt. Die einfache Antwort ist, Gott ist souverän. Der hat sich das ausgedacht und wir verstehen seine Ratschlüsse nicht in allem, nicht in letzter Konsequenz. Wir durchdringen seine herrliche Planung nicht. Aber Gott steht über allem. Er ist vollkommen souverän, aber das nicht ohne seine Weisheit, seine Liebe und seine Macht. Er hat alles in seiner Weisheit erdacht. Er hat einen Plan geschaffen, so weise wie kein Mensch jemals sein kann, auch nicht wahr, wie Salomo zum Beispiel, nein. Alles in seiner Liebe hat er im Blick. Er ist nicht kühl und trocken, dass er plant und der Mensch da, der da und das so. Er hat es mit Liebe erdacht und er hat die Macht, es umzusetzen. Das ist dein Gott. Und darum lenkt Gott dich manchmal auch über Wege, die dir wie Umwege erscheinen. Oder wo du denkst, das ist unmöglich. Wo du vielleicht auch in einer Sackgasse landest, wie Josef da mehrere Jahre im Gefängnis. Aber es dient seinem Zweck. Bei Josef dient es auch seinem Zweck. Wir werden das gleich noch sehen, dass er gewissermaßen noch reift, damit der Charakter geformt wird. Wie auch immer es ist, Gott hat das im Blick. Mose, der musste aus Ägypten fliehen, als er einen Tod geschlagen hat. Er war 40 Jahre weg. 40 Jahre musste er reifen und später in 4. Mose 12, Vers 3 wird er beschrieben als der demütigste Mensch auf Erden. So auch Josef, nach Ägypten gekommen. Er musste durch Prüfungen durch, er musste vieles erleben und erleiden. Aber alles mit dem Ziel. Ein großes Volk sollte am Leben halten werden. Gottes Volk, wo der Messias noch rauskommen sollte. Und so plant Gott Jahrzehnte im Voraus. Er plant Details, Eckdaten, Positionierung. Und erst jetzt werden alle Fäden mehr und mehr zusammengezogen. Der Hass der Brüder, den wir uns angeschaut haben, Kapitel 37. Diese lebensbedrohliche Zisterne, die rettende Karawane. Dieser ungemütliche Kamelrücken, wenn er überhaupt darauf reiten durfte. Der Sklavenmarkt. Die ganze Vorbereitung bei Potiphar, das er lernte zu verwalten. Und er war noch sehr jung, ja. Potiphars Frau, die ihn in seiner Gottesfurcht nur bestärkt hat. Und er ist gerade diesen Weg gegangen. Der Bäckermeister und der Mundschenk, wie ihr letzte Woche gehört habt, im Gefängnis. Und nun Pharaos Träume. Das ganze Bild wird gewebt und es wird zu einem Bild mit dem Ziel, Gottes Volk am Leben zu erhalten. Wer sitzt am Webstuhl des Lebens? Es ist Gott. Und ich habe ein Gedicht gefunden, was auch so dieses Thema quasi beinhaltet. Es geht um einen Webstuhl. Ich hoffe, wir kennen das alle noch, wo was gewebt wird. Gott, so heißt es dort, sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt. Doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Licht gewandt. Auch dunkle Fäden eingebunden flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. Zwei Strophen aus einem, finde ich, sehr schönen Gedicht, was das nochmal deutlich macht. Wer hat die Kontrolle? Wer ist souverän? Es ist Gott. Und vielleicht sagst du, ja, ich weiß das. Und ich finde das gut, dass Gott das so alles erdacht hat. Und ich glaube daran, dass er einen Plan für die Geschichte hat, dass er eingreift in die Geschichte. Aber die entscheidende Frage ist, welche Konsequenz hat das für dein Leben? Welche Konsequenz hat das für deinen Alltag, wenn du morgen wieder losgehst? Das Wichtigste ist, eine hohe Sicht von Gott zu halten. Wie ist dieser Gott in seinem Wesen, in seinem Wirken, in seinem Walten in dieser Welt? Dass uns das zur Anbetung führt. Anbetung ist nicht sonntags morgens, wenn wir hier singen. Anbetung ist Lebensstil, dass wir von Herzen Gott loben wollen durch unser Leben. Und das ist unser großer Gott, der alle Dinge im Blick hat. Alle Dinge geschehen zu seinem Zweck. Zufälle und Glück. Nein, es ist Gott. Gott, der alles führt und lenkt. Alles ist von ihm und durch ihn und zu ihm hin. Gott hat einen ewigen Vorsatz. Nichts geschieht ohne einen Grund. Und wenn wir das mehr und mehr durchdringen, wie dieser Gott ist, wie unser Gott ist, dann dürfen wir jede Sekunde unseres Lebens in diesem Vertrauen leben, Gott ist souverän. Jede Sekunde unseres Lebens mehr und mehr auf ihn ausgerichtet sein und uns freuen. Ja, ich kann ihm vertrauen. Er liebt mich. Ich darf an seiner guten Vaterhand gehen und diesen Weg bis zum Ziel bestreiten. Gottes Führung kommt ans Ziel. Und so ist eben auch, wie ich sagte, die Führung eines Trainers bis zum gewissen Maße souverän. Ja, er muss schauen, wie er Unvermögen seiner Spieler, gibt nicht immer die Profis, wie er sie in seinen Masterplan mit einbaut, wie er sie am besten einsetzt. Er muss überlegen, wie er mit ihnen umgeht, wenn sie mal über die Stränge geschlagen sind. Ja, man liest ja immer wieder, dass sie mal wegjetten, einkaufen gehen oder mal eine längere Party war. Das geht nicht. Sie werden zurechtgewiesen und sie haben sich gegen gewisse Abmachungen, haben sie gegen verstoßen. Und zugleich freut er sich, ein Trainer, aber auch über den Respekt, den er von seiner Mannschaft bekommt, für geniale Ideen, für eine brillante Taktik, für Weisheit, die sie selber mit einbringen und die mit seinem Denken im Einklang stehen. Der Trainer, das ist sein Ziel, will diese Meisterschaft gewinnen. Er will an dieses Ziel kommen und Gott kommt auch an sein Ziel. Und auch er nimmt diese menschliche Beschaffenheit, und das ist unser zweiter Punkt, nimmt er mit und kalkuliert alles mit ein. Gott hat nicht nur den perfekten Plan, sondern er hat auch uns mit einkalkuliert. Und wir werden uns das unter drei Aspekten anschauen. Wir haben in Kapitel 37 schon weitere Aspekte menschlicher Beschaffenheit betrachtet. Hier Unruhe, Unvermögen und Untreue. Und das ist sehr interessant, was wir hier in den Versen 8 bis 13 für unterschiedliche Reaktionen sehen. Ja? Wir haben ja drei Typen. Der eine ist der Pharao, der reagiert eben voller Unruhe. Die Träume haben also ihren Zweck erfüllt. Inwiefern? Nun, er weiß damit nichts anzufangen und ruft eben diese Berater, diese Weisen und diese Wahrsagepriester. Und sie sind voller Unvermögen. Die haben keinen Plan, was sie ihm sagen sollen. Inwiefern hat Gott das einkalkuliert? Nun, dadurch ist der Weg für Josef frei. Hätte er etwas Gutes gehört, wäre er danach vorgegangen. Aber er hat nichts gehört. Der Weg für Josef ist frei und zugleich gebraucht Gott diesen Mundschenk. 2 Jahre ist es her, dass er wieder eingesetzt wurde in sein Amt. Und er erinnert sich an seine Untreue Josef gegenüber. Unruhe, Unvermögen, Untreue. Die Träume gehen dem Pharao einfach nicht aus dem Kopf. Sein Geist ist voller Unruhe. Ja, und man muss bedenken, für Herrscher war es damals, vielleicht ist es heute noch so, besonders wichtig, auch was sie träumen. Deswegen hatten ganz oft, finden wir auch in der Bibel, sie Traumdeuter und Weise um sich. Damit sie ihnen sagen, was dieser Traum bedeutet für ihre nächsten Schlachten, für ihre Kriege, für Bauten, die sie planen, für ihr Volk, was auch immer sie da geträumt haben. Ja, ein interessantes Beispiel haben wir in Matthäus 27, die Frau von Potiphar. Das überliest man vielleicht sehr schnell. Pilatus sitzt gerade auf dem Richterstuhl, es geht um die Frage Barabbas oder Jesus. Und dann sagt sie in Matthäus 27, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, mit Jesus, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Sie hat das irgendwie im Traum erkannt, dass es um Jesus ging, sie hat um ihn gelitten oder wegen ihm gelitten und sie führt ihre Deutung aus und sagt, tue deswegen ihm nichts. Wir wissen, wie das weitergegangen ist, aber auch nur ein Beispiel dafür, wie wichtig Träume für Herrscher waren. Und darum musste der Pharao diesen besonderen Traum verstehen oder diese Träume. Und so hat er seinen ganzen Terminplan umgeschmissen wahrscheinlich. Er hat nun Traumdeutungen auf das Programm geschrieben. Und er sendet eben dann aus und lässt Wahrsagepriester, er lässt die Weisen rufen. Und einfach ein paar Stellen so zusammengeschrieben, damit wir auch sehen, wo die noch vorkommen. Bei Mose, in 2. Mose 7, wo er wieder vor dem Pharao steht, kommen die auch vor. Bei Daniel, ja, die Magier, die Zeichendeuter, Traumdeuter, Geheimgelehrte, wie man sie auch nennen möchte, Aufgaben waren es eben, Träume zu deuten und auch Wunder zu tun. Die Weisen finden wir auch bei Daniel, die Weisen aus dem Morgenland. In Matthäus 2 ihr Beruf ist es, zu beschwören, Rat zu geben, und eben Träume zu deuten in diesem Moment. Der Pharao erzählt ihnen also ihre Träume, seine Träume. Und das Problem ist, was haben wir gelesen in Vers 8, Vers 24? Keine Antwort. Keiner kann den Traum deuten. Der Traum hat seine Quelle bei Gott. Und so stehen sie da und können sich keinen Reim drauf bilden. Aber, das schreibt Helmut Frey in seinem John MacArthur in seinem Kommentar so schön, ohne es zu wissen, hatten sie damit den Weg freigemacht für Josef, der nun die Bühne der ägyptischen Weltgeschichte betreten sollte. Damit war der Weg frei für Josef. So hat Gott Unruhe und Unvermögen genutzt, dass Josef genau in diese Position kommen kann. Und nun fehlt noch diese Untreue dazu, die noch notwendig ist, damit der Pharao auf die Idee kommt, hol den Josef. Josefs Schicksal und das Schicksal der beiden Beamten aus Kapitel 40 waren die zwei Fäden vorher, die nun zusammengeführt werden zu einem dritten Faden. Ein Faden des Pharaos und des ganzen Ägyptenlandes. Gott fügt es zusammen. Das ganze Muster ergibt mehr und mehr einen Sinn. Und der Mundschenk, er hat sich versündigt und er wusste irgendwie, da war doch was. Er hat sich vorher schon einmal versündigt, habt ihr letzte Woche gelesen, in Kapitel 40, Vers 1 gegen den Pharao. Deswegen ist er erst im Gefängnis gelandet, aber dann. In Kapitel 40, Vers 14 schreibt er aber, denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus dem Haus heraus. Diesen Aufruf von Josef hat er vergessen. Er war untreu. Und Treue ist Sünde. Ja, das Ziel von Josef war es, zu erinnern, treu zu sein, aber er hat dieses Ziel verfehlt. Das ist Sünde. Ja, wir kennen diesen Begriff vielleicht so. Er hat nicht dran gedacht. Und aus menschlicher Sicht müssen wir sagen, es ist sehr undankbar von ihm. Ja, Josef hat dafür gesorgt, dass er wieder rauskommt. In gewissen Maßen hat es ihn zumindest angekündigt und er war unzuverlässig, eben untreu. Aber aus göttlicher Sicht sieht es ganz anders aus. Der zieht die Fäden. Auch wenn da 2 Jahre zwischen waren. Und man kann sagen, ja, der war doch unschuldig im Gefängnis und über den Mundschenk hat er doch diese Möglichkeit gehabt. Warum macht Gott das? Das ist sein Plan. Ja, das ist Gottes Plan. Und das finden wir in Psalm 105, Vers 18 und 19. Ich habe das auch nochmal hingeschrieben. Ich hoffe, man kann es lesen. Sie zwängten Josefs Füße, also seine Füße, in Fesseln, in Eisen kam sein Hals bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Und Schlachter übersetzt das Ende, bis der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Läuterung, Reinigung. Es geht um Bewährung Josefs. Er hat schon viel gelernt im Hause Potiphas. Ja, wie kann man praktisch etwas verwalten als junger Kerl? Er war gottesfürchtig, er war gehorsam, er war treu in seinen Diensten. Aber irgendwie deutet Psalm 105 an, dass er noch charakterlich irgendwo reifen musste. Wahrscheinlich geht es hier um Geduld, um Durchhaltevermögen. Wir müssen bedenken, 14 Jahre liegen vor ihm. 14 Jahre von harte Arbeit, Verwaltertum und einer Lenkung eines ganzen Volkes. Aber wir sehen hier, Gottes Plan marschiert. Er geht vorwärts. Und er wird Josef erhöhen und er nutzt dafür diese menschliche Beschaffenheit. Er nutzt dafür auch die Untreue des Mundschenks zur rechten Zeit. Die beiden Obersten landeten ja im Gefängnis. Ihr habt das letzte Woche angeschaut. Sie haben sich versündigt und da kommt Josef ins Spiel, er deutete die Träume der beiden Obersten in Kapitel 40. Keiner war da, der Träume deuten konnte, auch da nicht. Und Josef sagt auch da ganz klar, ich bin es nicht, es ist Gott. Gott, der Deutungen gibt. Deutungen sind Gottes Sache. 1. Mose 40, Vers 8. Dann werden sie ermutigt, ihre Träume auch zu erzählen und Josef deutet sie und es ist alles eingetroffen. Und das musste der Pharao hören. Ganz klar, 2 verschiedene Träume, 2 Deutungen, beide eingetroffen. Und damit ist die Kulisse für Josefs Erhöhung geschaffen. Damit war der Pharao ermutigt, auch Josef seine Träume zu erzählen. Und wir schauen uns das an, wie Josef reagiert unter dem Punkt Gottesfurcht und Weisheit. Und so sehen wir in Vers 15, wenn er nochmal reinschaut, da beginnt der Dialog zwischen Pharao und dem Josef. Ein Zwiegespräch, wo 2 Welten aufeinandertreffen, einmal dieses heidnische Denken des Pharaos und dieses vom Glauben und Gottesfurcht sprießende Denken und Reden Josefs. Der Pharao berichtet, dass er einen Traum gehabt hat, in Vers 22 sagt er so, 2 Träume, und es gibt keinen, der mir diese Träume sagen kann, und es gibt keinen. Ich habe aber gehört, du kannst es. Und dann kommt genau das, was die Furcht vor Gott ausmacht. Er hätte vor dem Pharao irgendwas sagen können, aber das ist auch nicht immer so einfach, weil Pharaos oder Herrscher wollten auch nicht schlechte Nachrichten haben. Nein, er verweist auf Gott. Seine Kompassnadel ist nach oben ausgerichtet. Er weiß genau, es ist Gott, der diese Deutung geben kann, der das geschenkt hat, der hier die Fäden zusammenzieht. Er antwortet völlig gottzentriert und sagt, das steht nicht bei mir, Träume zu deuten. Gott wird antworten, Vers 16, was dem Pharao zum Heil ist. Treu und mutig bekennt er das. Traumdeutung liegt nicht bei ihm und ganz hier ansatzweise erkennen, wie er vor dem Pharao sitzt. Er hat sein Haar geschoren, das war damals so üblich und er sitzt da und sagt dem Pharao, nein, nicht ich, sondern Gott. Gott wird antworten. Gott wird etwas zum Heil bringen oder Gutes sagen oder zum Wohl etwas dir tun. Was nicht unbedingt diese ganze Auslegung betrifft. Ja, 7 Jahre Hungersnot war nicht ohne. Aber der Pharao wird Antworten bekommen. Und damit beginnt Josef den Schleier zu zerreißen. Er beginnt den Nebel zu entfernen. Es lichtet sich. Und der Pharao wird merken, wie nah er am Abgrund steht. Sein Volk, das ganze Land und die umliegende Welt. Und zunächst gibt Josef dem Pharao zwei Hinweise. Er sagt, thematisch ist es ein Traum, auch wenn zwei Träume waren. Und es ist eine Botschaft von Gott. Es ist von Gott. Wieder bekennt er Gott und sagt, es ist von Gott. Und dann folgt diese Deutung. Ich denke, wir verstehen sie alle, auch wenn man sie liest, kann man sie sehr leicht verstehen. Die sieben schönen Kühe und die sieben schönen Ähren stehen für sieben Jahre. Und das sagt er ihm ganz, ganz klipp und klar. Die sieben guten Jahre und die sieben schlechten Jahre. Könige wollten nichts Schlechtes hören. Aber er macht ihnen ganz klar, es gibt sieben gute Jahre und es gibt sieben schlechte Jahre. Sieben Jahre voll von Hungersnot werden folgen. Und das ist das Wort, was ich dir gesagt habe, Pharao. Das ist das, was Gott dir mitteilen möchte. Vers 28. Gott hat geplant und Gott wird es ausführen. Und dann wird es nochmal ganz konkret ab Vers 29. Sieben Jahre werden kommen, großer Überfluss und im Anschluss sieben Jahre Hungersnot. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hier in diesen Versen 25 bis 32, dieser Überfluss, der wird immer nur kurz erwähnt. Aber wie drastisch wird diese Hungersnot beschrieben. Diese Kette von immer wieder neuen Worten, die diese Gewalt ausdrücken, was da auf sie zukommt. Ja, Verse 30 und 31, schaut nochmal rein. Der Überfluss wird vergessen werden. Die Hungersnot wird das Land erschöpfen, verzehren, aufzehren. Der Überfluss ist nicht mehr erkennbar. Die Hungersnot wird sehr schwer sein. Und dann in Vers 32 die Absicht dahinter, warum der Pharao zweimal geträumt hat. Bei Gott ist es fest beschlossene Sache. Es wird eintreten und es wird nicht mehr lange dauern. Zwei Sachen, die Josef dem Pharao noch mitteilt. Und somit sehen wir hier seine Gottesfurcht, wie er fünfmal hier vor dem Pharao Gott bekennt. Wie er einfach vor ihm steht und sagt, es ist Gott. Damit haben wir ja schon oft Probleme zu sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber er sagt vor dem Höchsten in Ägypten, es ist Gott, der Träume deutet und Antwort zum Heil gibt. Es ist Gott, der den Traum gegeben hat und dir zeigen möchte, was er mit der Welt vorhat, sagt er zweimal. Es ist Gott, der seinen Plan fest beschlossen hat und es ist Gott, der eilt, das zu tun. Und das zeigt seine Furcht, die er vor Gott hat. Ihm ist es wichtiger, Gott zu gehorchen und seinen Willen zu erkennen und zu leben, wie auch immer er vor dem Pharao dasteht. Aber Gott nutzt diese Beschaffenheit der Gottesfurcht, um das Herz des Königs zu lenken wie ein Wasserbach. Gottes Plan marschiert in Richtung Ziel. Und nun schauen wir uns noch die Weisheit Josefs an. Ja, im Gegensatz zum Pharao, zu den Weisen, zum Obersten der Mundschenke, reagiert er ganz anders auf die Wahrheit Gottes. Ja, stell dir vor, du stehst vor Merkel, vor Putin oder vor Trump, wie auch immer. Und du musst denen erklären, was die nächsten 14 Jahre geschehen. Trump ist das vielleicht egal, der ist eh dann nicht mehr Präsident. Aber da kommen wir an unsere Grenzen nicht. Ja? Gut, Josef hatte den Vorteil, der hat verstanden, was Gott wollte, aber Josef geht noch weiter, als er eigentlich musste. Er hat ja die Träume gedeutet. Aber jetzt bringt er noch die Weisheit ein. Das ist wirkliche Weisheit von Gott. Dass er versteht, was Gott will und was bedeutet das für mein Leben, für unser Leben, für dein Leben. Das ist Weisheit von Gott. Es bedeutet einfach, diesen Durchblick zu haben, diese göttlichen Pläne zu durchschauen und eben dieses geistliche Verständnis, was notwendig ist, um das praktisch im Leben umzusetzen. Josef fürchtet Gott und er kennt seine Wahrheit und er sieht die Gefahr. Er sieht, was da passieren wird und deswegen sagt er ganz klar, was für einen Mann braucht er, was steht hier? Einen weisen und verständigen Mann. Weisheit und Verständnis. Gottes Pläne erkennen und zu wissen, was das für mein Leben bedeutet. So einen Mann braucht der Pharao. So einer, wie Josef es ist. Was der Pharao dann auch merkt. Er braucht Aufseher, die über das Land bestellt werden. Den fünften Teil des Ganzen, was da Ertrag bringt, soll dann eingenommen werden, soll zurückgelegt werden. Also ist irgendwie möglich, dann mit einem Fünftel zu überleben. Getreide mit Hilfe der Aufseher soll aufgespeichert werden, es soll verwaltet werden und fachgerecht rationiert und verteilt werden. Und das ist eine Weisheit, die hier mit Gott und seinem Plan im Einklang steht. Stell dir vor, du musst für Silvester, wenn wir vielleicht die Gemeinde Silvesterfeier machen, das Essen planen. Ja, ich könnte das nicht ohne meine Listen der letzten Jahre. Schön draufsteht, wie viel wir so geholt haben, fürs Raclette zum Beispiel. Josef plant Maßnahmen für die Ernährung eines ganzen Landes für 14 Jahre. Woher er das auch gewusst hat, dass genau ein Fünftel irgendwie ausreichen wird. Und alles mit dem Zwischenziel, Vers 36 am Ende, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und das Oberziel ist, ich erinnere daran, damit ein großes Volk am Leben erhalten wird. Gottes Volk. Die Linie des Messias über Juda, dass sie eingehalten werden kann. Und dann geht's los. Der Pharao versteht, vor mir steht so einer, den wir brauchen. Und er wird eingesetzt. Und das werden wir die nächsten Wochen uns dann noch anschauen. Aber Gottes Führung kommt ans Ziel, das ist wichtig für heute. Trotz menschlicher Beschaffenheit. Ja, dazu zählen in diesem Abschnitt Unruhe, Unvermögen und Untreue, sowie Gottes Furcht und Weisheit. Gott hat alles mit einkalkuliert. Gott hat menschliche Beschaffenheit mit einkalkuliert. Und in deinem Leben ist es nicht anders. Auch wir stehen manchmal sehr voller Unvermögen da. Vor einer Aufgabe auf der Arbeit. Vor einer schwierigen Frage in der Familie. Vor einem Dienst in der Gemeinde. Vor einer wichtigen Besprechung. Ratlosigkeit. In einfachen, aber auch in schwierigen Lebensfragen. Gottes Führung kommt ans Ziel. Was jetzt aber nicht heißt, dass du einfach sagst, ja, dann lehne ich mich halt zurück. Gott macht das schon. Ja, Gott macht. Aber das heißt nicht, dass du passiv sein sollst. Wir haben das bei Josef gesehen, so wunderbar, er hat seine tägliche Arbeit vollbracht. Er hat die Dinge getan, die ihm aufgetragen wurden. Er war gehorsam und treu gegenüber Potiphar und später auch im Gefängnis. Und Gott hat Gelingen geschenkt. Gott hat Segen geschenkt. Gott hat uns gesagt, hey, bau diese Beziehung zu mir auf. Psalm 119, Vers 105 macht uns deutlich, sein Wort ist eines Fußes Leuchte. Wir können immer wieder ein Stück unseres Weges sehen, den wir im Glauben gehen dürfen. Weisheit und geistliches Verständnis, woher kommt das? Ja, nun aus Gottes Wort. Dass wir Gottes Pläne überhaupt erstmal verstehen für unser Leben, dass wir seine Gedanken zu Arbeit, zu Familie, zu Gemeinde, zu weltlichen Freunden und so weiter, wir finden alles in der Bibel, was wichtig ist. Frage ist, liegt sie zu Hause rum? Oder wollen wir daher Weisheit erleben oder ergreifen von Gott, Schätze heben? Beten wir darum? Ja, Paulus hat das getan. Dass die Kolosser in Kolosser 1, Vers 9 eben überreich werden in der Kenntnis von Gottes Willen, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Gottes Pläne erkennen und sie verstehen im Leben anzuwenden. Betest du darum? Und wir Menschen sind, wie wir sind, aber das darf niemals eine Ausrede sein. Ich rufe dich auf, lebe in deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Setz dich zu den Füßen Jesu und höre sein Wort zu, so wie Maria es getan hat. Halte den Draht zu Gott. Bete. Halte diese Beziehung aufrecht. Wir müssen überlegen, Josef, der ist mit 17 von zu Hause weg, eigentlich hat er danach nichts mehr von Gott Neues lernen können. Aber er war Gott treu, ganz treu. Er war gottesfürchtig. Er wusste, was es bedeutet, dass Gott alles im Leben lenken kann. Und auch die Untreue hat Gott hier gebraucht. Die Untreue, dass er der Mundschenk Josef vergessen hat. Es gibt Untreue in der Ehe, Untreue in Bezug auf Termine, Untreue gegenüber Gott. Es ist Sünde. Auch das hat Gott in seinen Plan mit eingerechnet, auch wenn wir nicht dazu aufgerufen werden, untreu zu sein. Ja, das ist dann kein Umkehrschluss. Untreue ist Sünde. Aber Gott hat sie mit einkalkuliert. Trotzdem. Das ist menschliche Beschaffenheit, unser Charakter, unsere Entscheidung, so wie wir sind. Aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir dürfen auch um die Veränderung beten in unserem Charakter, wo wir wissen, das ist nicht so ganz richtig. Das entspricht nicht dem Maßstab Gottes. Entscheidungen, die wir zu treffen haben, was ist Gottes Willen? Wir dürfen darum ringen im Gebet und wissen, ja, ich kann meinem Gott vertrauen. Und das wünsche ich mir, dass du das heute ein Stück weit mehr gelernt hast. Zu verstehen, das ist mein großer Gott. Ihm kann ich ganz vertrauen. Ihm kann ich mein ganzes Leben in die Hand legen und ich darf täglich meine Aufgaben tun und von ihm kann ich zehren. Seine Führung kommt ans Ziel, aufgrund seiner Souveränität, aber auch trotz menschlicher Beschaffenheit. Er hat das alles mit einkalkuliert, wie wir sind. Am Beispiel hier Unruhe, Unvermögen, Untreue. Aber auch Gottes Furcht und Weisheit. Gott ist mehr als nur der Trainer einer Mannschaft. Er ist Schöpfer, Erhalter und Vollender allen. Er hat einen Masterplan geschaffen und führt ihn souverän aus. In allen Facetten. Mit Weisheit. Mit Liebe. In Macht. Und er bringt es zur Vollendung. Und so möchte ich schließen mit einem Zitat von Charles Henry McIntosh, seinem Kommentar zum ersten Buch Mose, der das sehr schön nochmal zusammenfasst. Er sagt, unwichtige und wichtige, günstige und ungünstige Umstände müssen zur Erfüllung der Vorsätze Gottes mitwirken. Gott steht hinter den Kulissen und hält die Fäden in seiner Hand. Er lässt zur richtigen Zeit den Mann seiner Ratschlüsse hervortreten. Gott steht über allen Umständen. Er kann alles zur Erfüllung seiner unergründlichen Absichten benutzen. Wie glücklich sind wir, in allen Dingen die Entwicklung der Ratschlüsse unseres Vaters verfolgen zu dürfen, und wie wohltuend ist die Gewissheit, dass er als unumschränkter Machthaber über alle Werkzeuge verfügt und dass Engel, Menschen und Teufel unter seiner Gewalt stehen und nach seinem Belieben zur Ausführung seiner Vorsätze dienen müssen. Dies alles sehen wir deutlich in der vor uns liegenden Kapiteln, also wie es weitergeht bei Josef. Gott tritt in das Privatleben eines heidnischen Leibwachenobersten ein, Potiphar. Er besucht das Haus eines heidnischen Königs, ja dessen Lagerstätte, und lässt dessen Träume zur Entwicklung seiner Pläne beitragen. Wir sehen, dass nicht nur einzelne Personen und deren Verhältnisse zur Erreichung der Ziele Gottes benutzt werden, sondern Ägypten. Die umliegenden Länder müssen auf seinen Ruf auf dem Schauplatz erscheinen. Die ganze Erde wird durch die Hand Gottes gewissermaßen zu einer Bühne, auf der die Herrlichkeit und Größe von seinen Brüdern Abgesonderten entfaltet werden. Das sind die Wege Gottes, und es ist eine der schönsten Erfahrungen für die Gläubigen, die wunderbaren Taten des himmlischen Vaters zu sehen. Das ist dein Gott. Amen.